Wir kommen jetzt zum Buch Prediger, das vierte der poetischen Bücher. Dieses Buch lehrt uns eine lebensnotwendige Einsicht. Und diese Einsicht bedeutet wirkliche Weisheit, wahre Weisheit. Und wenn wir die nicht haben, werden wir an diesem Leben verzweifeln. Und viele, die haben das irgendwie nicht erkannt, missverstanden und gesagt, das Buch Prediger ist ein total pessimistisches Buch. Läuft der Schreibende oder Redende, läuft in seinem Resonieren in die Irre und kommt auf lauter Trugschlüsse. Dass dem nicht so ist, das wollen wir heute Abend miteinander feststellen. Als Motto über dieses ganze Buch stelle ich einen Vers aus dem Buch selbst, Prediger Kapitel 6, Vers 11. Ha, mir gefällt ganz einfach dieser Prediger, nämlich wie er schreibt, was er sagt. Weil er so unvergleichlich treffend die Situation des Menschen beschreibt, in der er sich befindet. Kapitel 6, Vers 11 also. Denn es gibt viele Worte, welche die Eitelkeit mehren. Welchen Nutzen hat der Mensch davon? Und das ist wahrlich so. Wie viel eitles, kopfloses und sinnloses Geschwätz füllt unsere Zeit? Welchen Nutzen hat der Mensch davon? Denn wer weiß, was den Menschen gut ist im Leben? Die Zahl der Tage seines eitlen Lebens, welche er wie ein Schatten verbringt. Das ist doch genau die Frage. Wer kann uns denn sagen, was in einem Leben, das nun einmal so ist wie unser Leben, wer kann uns da sagen, was denn da gut sein soll, was das Gute sein soll? Wer weiß, was dem Menschen gut ist im Leben? Und dieser Frage, genau dieser Frage geht der Prediger in diesem ganzen Buch nach und er findet die Antwort. Er sagt es uns wiederholt, worauf es ankommt. Und wenn wir das kapiert haben, dann wird das, was uns sonst sinnlos, eitel nicht im Sinn von ausgeputzt, sondern eitel im Sinn von hohl und nichtig, alles, was uns so vorkäme, gewinnt dann trotz allem Wert. Prediger, der hebräische Titel des Buches, Kohelet, könnte sein, dass es sich vom Hauptwort Kahal, also nicht könnte sein, es ist so, es hängt mit dem Hauptwort Kahal zusammen, die Versammlung, die Volksversammlung, und Kohelet könnte ungefähr sein, der Versammlungsvorsteher, aber ich würde vorsichtiger formulieren und sagen, heißt ungefähr der Sammler. Der Sammler. Und so wäre er einfach jemand, der Erfahrungen gesammelt hat und Gedanken und Gedankengänge durchgegangen ist und gesammelt hat und jetzt das Ergebnis dieses Suchens und Sammelns präsentiert. Und zudem erinnert uns dieser Sammler in seiner Tätigkeit oder weist uns in seiner Tätigkeit an den großen Sammler hin. Es gibt einen großen Sammler. Von dem spricht Prediger 12, der Vers 11. Prediger 12, 11. Die Worte der Weisen sind wie Treibstacheln und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Sprüche. Also, die gesammelten Sprüche sind wie Treibstacheln. Gesammelt sind sie, oder gegeben sind sie von einem Hirten. Also das Thema des Buches ist Weisheit zum Leben unter der Sonne. Und diesen Ausdruck unter der Sonne, diesen Ausdruck habe ich diesem Buch selbst entliehen. Der Ausdruck kommt 29 Mal vor. Dreimal kommt der Ausdruck unter dem Himmel vor. Das Buch lehrt uns Weisheit zum Leben unter der Sonne. Und jetzt möchte ich euch gleich von Anfang an zeigen, dass dieses Buch nicht etwa menschliche Weisheit, sprich Torheit, lehrt, sondern göttliche Weisheit. Das Buch selbst sagt es so deutlich, dass wir das einfach akzeptieren müssen. Und wir können nicht gewisse schwierigen Aussagen als Anlass nehmen und sagen, ja, das ganze Buch ist halt nur menschliche Weisheit. Und jetzt möchte ich euch diese Stellen zeigen. Wir beginnen vom Ende, Prediger 12, Verse 9 und 10. Prediger 12, Verse 9 und 10. Und über dem, dass der Prediger weise war, lehrte er noch das Volk Erkenntnis und er erwog und forschte und verfasste viele Sprüche. Der Prediger suchte, angenehme Worte zu finden, und wenn er noch leben würde, ich würde ihm hingehen und ihm sagen, du hast also unübertreffliche Worte gefunden. Du hast das so großartig formuliert, besser kann man das gar nicht. Der Prediger suchte, angenehme Worte zu finden, und das Geschriebene ist richtig, Worte der Wahrheit. Worte der Wahrheit. Und das dürfen wir nicht unter den Tisch kehren und sagen, in diesem Buch stimmen lauter Dinge, die nicht Wahrheit sind. Dann erinnern wir uns, wie das Buch Sprüche uns lehrt, womit Weisheit anfängt. Und der Prediger bestätigt diesen Grundsatz, wiederholt, dass wahre Weisheit, egal auf was bezogen, damit beginnt, damit zusammenhängt, dass man Gott fürchtet. Das steht in Prediger Kapitel 3, Vers 14. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen, nichts davon wegzunehmen, und Gott hat es alles so gemacht, damit man sich vor ihm fürchte. Also Gottes Furcht ist das, was Gott in unseren Herzen wecken will, bestätigt der Prediger. Dann Kapitel 5, Vers 7. Denn bei vielen Träumen und Worten sind auch viele Eitelkeiten, vielmehr fürchte Gott. Kapitel 7, Vers 18. Es ist gut, dass du an diesem festhältst und auch von jenem deine Hand nicht abziehst, denn der Gottesfürchtige entgeht dem allem. Nämlich der Gesetzlosigkeit und Bosheit, von der gerade die Rede ist. Dann Kapitel 8, Verse 12 und 13. Ich lese Verse 11 bis 13. Weil das Urteil über böse Taten nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder in ihnen voll Böses zu tun. Weil ein Sünder hundertmal Böses tut und doch seine Tage verlängert, obgleich ich weiß, dass es denen, die Gott fürchten, wohlgehen wird, weil sie sich vor ihm fürchten. Aber dem Gesetzlosen wird es nicht wohlgehen und er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er sich vor Gott nicht fürchtet. Und ich denke, das ist doch deutlich genug, dass dieses Buch uns wirklich Weisheit lehrt, von Gott gegebene Weisheit, allerdings auf etwas anderes bezogen als im Buch Sprüche. Es geht hier darum, dass wir Weisheit finden, dass wir wissen, was dem Menschen gut ist im Leben, wie wir hier leben sollen. Nun, ich habe diese Tatsache, oder das, was dieses Buch lehrt, so formuliert und hingeschrieben. Das Buch Prediger spricht viel von Sinnlosigkeit, von Eitelkeit, von Haschen nach Wind. Aber das Buch Prediger sagt nicht, alles sei sinnlos und eitel, sondern es ist nur dann alles eitel, sinnlos, ein hoffnungsloses Jagen nach dem Wind, wenn du unter der Sonne lebst und vergisst, dass über der Sonne Gott ist. wenn du unter dem Himmel lebst und so tust, als ob das, was du mit deinen Augen siehst, die Grenze der Existenz ist und dass es kein Jenseits gibt, dann wird alles sinnlos. Dann wird das Leben unerträglich. Dann gerät dir das Leben zum nie endenden Kreislauf der ewigen Wiederholungen. Zur Tretmühle der Sinnlosigkeit. Wenn du nur dieses Leben und das Diesseits anerkennst und Gott ausschließt. Und das ist das Ergebnis der ganzen Untersuchungen und ganzen Diskussionen, die hier der Prediger führt. Und immer wieder kommt er darauf, was ich auch unternahm und machte, das war in sich und an sich letztlich sinnlos, eitel, führte zu nichts, solange ich dabei den Schöpfer, den jenseitigen Gott ausschloss. Nun, wir wollen jetzt durch dieses Buch gehen. Ich habe das Buch in 10 Teile unterteilt. 10 Teile unterteilt. Und wir werden einfach diese 10 Abschnitte kurz miteinander uns ansehen. Nun, ihr seht, ich habe immer hingeschrieben eine kleine Überschrift. Erster Teil, Einleitung, Kapitel 1, 1 bis 11. Und ich möchte noch zuerst etwas zur Einleitung sagen und nachher komme ich zum Rest. Einleitung, Kapitel 1, Verse 1 bis 11. In diesen ersten 11 Kapiteln wird die Situation geschildert, in die sich der Mensch gestellt sieht. So steht der Mensch da, macht seine Beobachtungen, hat über das Leben nachgedacht und Folgendes bisher erkennen, feststellen und folgern können. Worte des Predigers des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Eitelkeit der Eitelkeiten, spricht der Prediger, Eitelkeit der Eitelkeiten. Alles ist Eitelkeit. Welchen Gewinn hat der Mensch bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Ein Geschlecht geht, ein Geschlecht kommt, aber die Erde besteht ewiglich. Und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und sie eilt ihrem Orte zu, wo sie aufgeht. Der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden, sich wendend und wendend geht er und zu seinen Wendungen kehrt der Wind zurück. Alle Flüsse gehen ins Meer und das Meer wird nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Alle Dinge mühen sich ab, niemand vermag es auszusprechen. Das Auge wird des Sehens nicht satt, das Ohr nicht voll vom Hören. Das, was gewesen ist, ist das, was sein wird. Und das, was geschehen ist, ist das, was geschehen wird. Und es ist gar nichts Neues unter der Sonne. Gibt es ein Ding, von dem man sagt, siehe, das ist neu? Längst ist es gewesen in den Zeitaltern, die vor uns gewesen sind. Da ist kein Andenken an die früheren und für die nachfolgenden, die sein werden. Für sie wird es auch kein Andenken bei denen geben, welche später als sie sein werden. Hier beschreibt der Prediger den Kreislauf der ewigen Wiederholungen, nicht allein der Naturabläufe, sondern auch aller menschlicher Beschäftigung. Und es ist wirklich so, dass nur schon der Wechsel von Tag und Nacht, der jeden Tag gleiche Wechsel und das jährlich gleiche, der jährlich gleiche Wechsel der Jahreszeiten und das Fließen der Flüsse ins Meer und das Wasser steigt auf und regnet, als regnet wieder aus und die Flüsse fließen ins Meer und das Meer wird nicht voll und die Flüsse werden nicht leer. Also das Ganze scheint ein einziger Kreislauf der Sinnlosigkeit zu sein. Und in diesem Kreislauf der Sinnlosigkeit beginnt irgendwann einmal der Mensch zu fragen, was soll denn das Ganze? Was soll denn das Ganze? Es gibt Leute, die kommen nie dahinter, das zu fragen. Gemütsathleten, die irgendwie einfach durchs Leben gehen und gar nicht darüber nachdenken. Aber wenn du irgendwann einmal darüber nachdenkst, dann fragst du dich einmal, was soll denn das Ganze? Du gehst arbeiten. Gehst du gern arbeiten? Nicht so besonders. So, gehst trotzdem arbeiten. Warum denn? Ja, ich muss meinen Lebensunterhalt bestreiten. Lebensunterhalt, was ist denn das? Ja, ich muss doch zu essen kaufen, ich muss eine Wohnung mieten. Essen und Wohnung, warst du das? Du guter Mann, wenn du gearbeitet hast, hast du Hunger am Abend, willst was essen, bist müde, willst dich hinlegen und schlafen. Ach so, essen und schlafen. Ja, ist das wichtig? Sie guter Mann, sonst haben, können Sie nicht, können, mögen Sie sonst nicht aufstehen. Ich muss doch arbeiten gehen. Ach so, Sie müssen arbeiten gehen. Ja, warum gehen Sie denn arbeiten? Versteht ihr, es ist ein Kreislauf der Sinnlosigkeit. Wer sich uns präsentiert, so wie wir das wahrnehmen und erleben. Und diese Beobachtung führt dann bei Menschen, leider nicht bei allen, aber bei einigen dazu, dass sich dann doch fragen, ja, worauf soll das Ganze hinaus? Hat denn das alles überhaupt irgendeinen höheren Sinn? Und dieser Frage widmet sich der Prediger in diesem Buch. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil, Teil 2. Kapitel 1, Vers 12 bis 2, 26. In diesem Abschnitt befasst sich der Prediger mit Wissen, Wissen aufhäufen, also hier bedeutet das Wort Weisheit nicht die Weisheit, welche die Gotteserkenntnis bringt, sondern einfach die Weisheit, vieles zu wissen, vieles zu erfahren, viel Bildung aufzuhäufen. Hat denn das überhaupt einen Wert oder ist es eigentlich nicht gleich gut, dass man sich mit dem begnügt, was man so irgendwie zur Kenntnis nimmt, also relativ ein unbedarfter Geselle bleibt oder ein Tor. In diesem Abschnitt kommt 17 Mal das Wort Weisheit oder Weise vor. Und er sagt hier einiges höchst Interessante, was er herausgefunden hat, dass er anfing, den Wert des Wissens, der Bildung, der Schulung der Intelligenz zu prüfen. Wir lesen die Verse 12 und 13, nein, 12 bis 15. Ich, Prediger, war König über Israel in Jerusalem und ich richtete mein Herz darauf, alles mit Weisheit zu erforschen und zu erkunden, was unter dem Himmel geschieht. Ein übles Geschäft, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich damit abzuplagen. Also er definiert hier selbst, was er unter Weisheit versteht. Alles zu erkunden, was unter dem Himmel geschieht. Also einfach das Leben, die Abläufe des Lebens in der Gesellschaft und in der Schöpfung zu verstehen. Ein übles Geschäft, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich damit abzuplagen. Ich habe alle die Taten gesehen, welche unter der Sonne geschehen. Und siehe, alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Und warum? Warum? Er kommt hier zur Erkenntnis, wenn wir auf uns gestellt, nur mit unserem Wissen versuchen, diese Welt zu erklären und zu verstehen, kommen wir nie dahinter. Und das Ganze wird nur eine endlose Plage und führt zu keinem Ergebnis. Alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Das Krumme kann nämlich nicht gerade werden und das Fehlende kann nicht gezählt werden. Und das ist eine äußerst weise Einsicht. Jemand, der sein Leben lang den Schöpfer aus seinem Kalkül ausklammert, gibt dieses Einfache, das hier steht, nie zu. Und darum bleibt er gefangen in seinem Gefängnis der Sinnlosigkeit. Was sagt er hier? Das Krumme kann nicht gerade werden. Alles Wissen, alle Bildung, alle Erziehung vermag den krummen Menschen nicht gerade zu machen. Er bleibt ein krummer Mensch, ein Sünder. Also wenn es jemand eigentlich wissen sollte, dann wäre es der Mensch, der seit der Aufklärung diesen Planeten bewohnt, also seit 300 Jahren nach diesem Credo gelebt hat, man muss den Menschen nur sagen, was gut ist, und dann wird er sich gut benehmen und wird auch gut werden. Das Krumme kann nicht gerade werden. Und das Fehlende kann nicht gezählt werden. Wenn ich einen Sack mit Kugeln habe und nicht weiß, wie viele Kugeln fehlen, dann weiß ich nicht, wie viele Kugeln das es gibt. Wenn ich nur die zählen kann, die da sind, das Fehlende kann man nie zählen. Das heißt, man sollte meinen, es ist logisch. Aber die Naturwissenschaften, die versuchen, nicht nur die Natur zu beobachten, sondern versuchen, die Welt, die Herkunft und die Entstehung der Welt zu erklären, die tun laufend so, als ob sie das Fehlende zählen könnten. Die rechnen laufend mit Größen, die sie gar nicht wissen. Und wir sehen hier, dass jemand versucht hat, mit seinem Wissen so weit zu kommen, wie man kommen kann, um die Welt zu verstehen. Und er merkt, das ist ein übles Geschäft. Wir kommen nie an ein Ende, weil das Fehlende nicht gezählt werden kann. Und das hat ihn dann zu dieser entscheidenden Erkenntnis geführt. Das Ergebnis seines Abwägens und Forschens des relativen Wertes der Weisheit. Wir lesen davon in Kapitel 2. Ich habe hier hingeschrieben, ein Ergebnis. Jedes Mal kommt der Prediger, der Suchende, zu einem Ergebnis seines Suchens. Und dieses Ergebnis ist immer die Antwort. Die Antwort, die weise Antwort Gottes. Aber zuerst möchte ich im Kapitel 2 noch vom Vers 12 an einige Verse lesen. Ich wandte mich, um Weisheit und Unsinn und Torheit zu betrachten, denn was wird der Mensch tun, der nach dem König kommen wird? Was man schon längst getan hat. Und ich sah, dass die Weisheit den Vorzug vor der Torheit hat, gleich dem Vorzug des Lichts vor der Finsternis. Der Weise hat seine Augen im Kopf, der Tor aber wandelt in der Finsternis. Aber ich erkannte zugleich, dass einerlei Geschick ihnen allen widerfährt. Und da erkennt er denn, dass es nur einen relativen Vorzug hat, mehr zu wissen und mehr zu können in dieser Welt. Hat nur einen relativen Vorzug. Etwas belichteter zu sein als andere. Denn das Geschick, das alle ereilt, ist dasselbe. Und wenn wir das damit vergleichen, mit unserem Geschick, mit der wirklichen Bestimmung des Menschen, mit der Ewigkeit, dann bekommt das alles seinen wahren Stellenwert. Der Blick auf das Ende macht das deutlich. Und so kommt der Prediger dann zum Ergebnis, Verse 24 bis 26. Es gibt nichts Besseres unter den Menschen, als dass man esse und trinke und seine Seele Gutes sehen lasse bei seiner Mühe. Die Mühe bleibt. Die Mühe bleibt. Ich habe gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Jetzt sagt er plötzlich, bei aller Mühe, die wir haben, Mühe sei es bei unserem Grübeln und Forschen und Suchen, um Erkenntnis zu mehren, oder Mühe bei der Arbeit, was es auch ist, das wir tun, wenn ich mich darin von der Hand Gottes abhängig mache, dann gibt es sogar in diesem Leben etwas Schönes, kann ich mich freuen an der Freundlichkeit Gottes, der mir Freude ins Herz gibt. Mit dem Essen, mit dem Trinken, mit dem Erweisen seiner Freundlichkeit an mir. Ich habe gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer kann essen, wer kann genießen ohne ihn? Ich weiß nicht, ob alle da mitfühlen können, aber kurz bevor ich zum Glauben kam und den Schöpfer, jede Idee und jeden Gedanken an Gott aus meinem Leben bewusst ausgeklammert hatte, da hatte ich eigentlich nur eines gewollt. Ich wollte das Leben genießen. Ich wollte alles genießen, was es zu genießen gibt. Aber wer kann genießen und ihn? Wenn der Mensch Gott aus seinem Leben ausklammert, anstatt dass er Genuss findet in allem, was er tut, wird ihm alles zum Überdruss, ja am Ende zum Ekel. Und von dem Tag an, wo ich mein Leben ganz bewusst in die Hand des Schöpfers gab und alles anfing aus seiner Hand zu nehmen, da hatte ich plötzlich auch an der Arbeit eine gewisse Freude. Da hatte ich auch am Essen Freude, freute mich an dem, was er mir gibt und brauchte mich nicht mehr zu hintersinnen an der Sinnlosigkeit und Trostlosigkeit dieser ewigen, täglich gleichen Geschäfte. Wer kann essen, wer kann genießen ohne ihn? Denn dem Menschen, der ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Kenntnis und Freude. Dem Sünder aber gibt er das Geschäft einzusammeln und aufzuhäufen und es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Also der Sünder, all sein Tun ist für nichts. Aber wer alles aus der Hand Gottes nimmt, in dieser Welt, in dieser vergänglichen Welt, dem gibt Gott hier und in dieser Welt und in den täglichen Geschäften des Lebens Freude. Und wir werden sehen, wie die Antwort oder das Ergebnis dieser Einsicht, dass ja alles von Gott abhängt, dass alles von ihm kommt, dass diese Welt nicht die einzige Welt, dass ein jenseitiger Gott ist, aus dessen Hand wir alles entgegennehmen, das Ergebnis ist Freude. Und so hat dieses Buch eigentlich als zentrale Aussage die, dass du Freude findest. Nicht Pessimismus, nicht Resignation. Freude. Wir kommen zum zweiten Teil, zum dritten. Hier geht es um Zeit und Ewigkeit. Zeit und Ewigkeit. Und das Ergebnis, das ist das ganze Kapitel 3, es wird zweimal gesagt, ich lese es schon vorweg, Vers 12, ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und in seinem Leben gütlich zu tun und auch, dass er esse und trinke und Gutes sehe bei all seiner Mühe, ist für jeden Menschen eine Gabe Gottes. Wenn wir das aus der Hand Gottes annehmen, dann können wir uns an einem guten Essen freuen mit Danksagung. Das, was er uns schenkt, mit Danksagung entgegennehmen und uns daran freuen, was uns sonst zum Überdruss wäre. Vers 22, und so habe ich gesehen, dass nichts besser ist, als dass der Mensch sich freue an seinen Werken, denn das ist sein Teil. Also wieder Freude an dem, was Gott ihm gibt. Ich darf daran erinnern, dass das Neue Testament nichts weiß von Askese, die Bibel, nichts weiß von Askese. Am Tag von Pfingsten wurde die Gemeinde geboren, dadurch, dass der Heilige Geist vom Himmel her niederkam und die Gläubigen zu einem Leib taufte. An diesem Tag, an dem Petrus predigte und 3000 Menschen zum Glauben kamen und zur Versammlung hinzugetan wurden und das Gemeindeleben beschrieben wird, in diesem hochgeistlichen Zusammenhang lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 46. Und indem sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das Brot brachen, nahmen sie Speise mit Frohlocken. Sie tun genau das, wozu das Buch Prediger auffordert. Nimm das, was Gott dir gibt, aus seiner Hand dankbar entgegen, wissend, dass alles von ihm abhängt, und dann freut sich dein Herz daran. Sie nahmen Speise mit Frohlocken und Einfall des Herzens und lobten Gott. Also, es geht in diesem dritten Teil um Zeit und Ewigkeit. Zeit und Ewigkeit. Ich lese im Kapitel 3 vom Vers 1 an, alles hat eine bestimmte Zeit und jedes Vornehmen unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit, das Gepflanzte ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und tanzen hat seine Zeit. Steine werfen hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und sich vom Umarmen fernhalten hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit und fortwerfen hat seine Zeit, zerreißen hat seine Zeit und nähen hat seine Zeit, schweigen hat seine Zeit und reden hat seine Zeit, lieben hat seine Zeit und hassen hat seine Zeit, Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Nun, was soll das, diese lange Aufzählung? Wir werden es sehen, wenn wir weiterlesen. Was für einen Gewinn hat der Schaffende bei dem, womit er sich abmüht? Ich habe das Geschäft gesehen, welches Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich damit abzuplagen. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Ohne dass der Mensch das Werk, welches Gott gewirkt hat, von Anfang bis zu Ende zu erfassen vermag. Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Warum? Damit der Mensch das, was er in der Zeit tut, beständig tue unter Berücksichtigung, unter Bezug auf die Ewigkeit. Und wenn du daran denkst, dass du für die Ewigkeit erschaffen bist, dann wirst du die Dinge der Zeit nicht so sehr ernst nehmen. Dann wäre es also natürlich, geboren werden hat seine Zeit und sterben hat auch seine Zeit. Das Leben hier, das physische Leben hier, hat nur seine Zeit. Alles, was ich hier tue, hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit. Ausreißen seine Zeit. Und weil das alles vergängliche Dinge sind, häng dein Herz nicht daran. Häng dein Herz nicht daran. Gott hat in dein Herz die Ewigkeit gelegt. Häng dein Herz an Gott, an den Ewigen. Dann wirst du dich an den Dingen der Zeit freuen können, aber die Dinge der Zeit werden dich nicht gefangen nehmen. So, dass, wenn etwas, das, woran du dein Herz gehängt hast, dann zerrissen wird, weil zerreißen seine Zeit hat, damit dann nicht auch dein Herz zerreißt. Ich dachte bei diesem Vers, oder bei diesem Vers kamen mir meine Nachbarn in den Sinn. Wir haben Nachbarn, die uns gegenüber wohnen, die haben einen Mercedes. Schönes Auto. Ich habe wahrscheinlich lange für den gespart. Auf alle Fälle ist dieser schöne Mercedes ihr ganzer Stolz. Und an einem Morgen habe ich das gesehen, es war ein Samstagmorgen. Ich stand neben meinem Fenster, habe ich einen Stehpult, ähnlich wie dieser, stand da und las. Und dann sah ich so durchs Fenster, wie diese Nachbarn, Frau und Mann, sind das jüngere als ich, knieten so neben ihrem Mercedes. Und sind zu ihrem Auto entlang geschlichen und haben so den Finger immer so dem Auto entlang und geguckt. Ja, es war ein Kratzer am Auto, von vorn bis hinten. Und man merkt es förmlich, dieser Kratzer am Auto, der riss einen Kratzer durch ihr Herz. Ja, weil sie ihr Herz an dieses Ding gehängt hatten. Dabei hat auch ein Auto zusammenschrauben und ein Auto wieder zusammenstauchen seine Zeit. Ja, und darum sind wir Toren, wenn wir unser Herz an diese Dinge hängen, die ja nur ihre Zeit haben. Gott hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt. Und wenn der Mensch das nicht berücksichtigt, und das sagt gerade dieses Kapitel, das von Zeit und Ewigkeit redet, dann ist der Mensch nicht besser als ein Tier. Und diesen Vers haben viele missverstanden und haben gesagt, im Prediger steht, Mensch und Tier sind gleich, das kann doch nicht stimmen. Nein, der Mensch ist dann nicht besser als ein Tier, wenn er die Ewigkeit aus seinem Herzen ausschließt. Und ich werde noch Verse anführen, einen anderen Vers oder zwei Verse aus dem Psalm, die das bestätigen. Da steht hier in Vers 18, wegen der Menschenkinder geschieht es, damit Gott sie prüft und damit sie sehen, dass sie an und für sich Tiere sind. Eben an und für sich. Wenn sie auf sich beschränkt bleiben und nicht mit der Ewigkeit und mit dem ewigen Gott in Beziehung treten, dann sind sie wie Tiere, denn, also puncto Geschick, denn was das Geschick der Menschenkinder und das Geschick der Tiere betrifft, so haben sie einerlei Geschick. Wie diese sterben, so sterben jene, und einen Odem haben sie alle, und da ist kein Vorzug vor des Menschen vor dem Tier. Und das steht wortwörtlich auch so in Psalm 49, im Vers 12. Doch der Mensch, der in Ansehen ist, bleibt nicht gleich dem Vieh, das vertilgt wird. Vers 20, der Mensch, der in Ansehen ist und keine Einsicht hat, also keine Einsicht in die wahren, bleibenden, ewigen Werte, gleich dem Vieh, das vertilgt wird. Aber jetzt lesen wir noch den Vers 14 in Prediger 3. Also im Vers 11 stand, Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Und dann Vers 14, ich aber erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Nur das ist für ewig, was Gott tut. Und im Lichte dieser Aussagen gewinnt die lange Aufzählung von den Dingen, die nur ihre Zeit haben, ihre Bedeutung. Jetzt begreifen wir, warum diese lange Aufzählung folgt. Alles, was wir hier tun, hat nur seine Zeit und vergeht. Darum hängt dein Herz nicht daran. Häng dein Herz an den ewigen Gott und an seine Werke, denn alles, was Gott tut, wird für ewig sein. Es ist ihm nichts hinzuzufügen, das ist auch vollkommen, was er tut. Und nichts davon wegzunehmen. Es wird nie etwas davon wegfallen oder minder werden. Denn Gott hat es also so gemacht, damit man sich vor ihm fürchte. Also Zeit und Ewigkeit. Dann haben wir den vierten Teil, gerecht und ungerechte Regierung. Ich werde jetzt etwas zügiger vorangehen. Gerecht und ungerechte Regierung, Kapitel 4 und 5. Also 4, 1 bis 5, 20. Das Ergebnis ist wiederum, ich lese das Ergebnis schon vorweg, siehe, was ich als gut, was ich als schön ersehen habe, dass einer esse und trinke und Gutes sehe bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne, die Zahl seiner Lebenstage, die Gott ihm gegeben hat, denn das ist sein Teil. Merkt ihr, was hier das Entscheidende ist wiederum? Die Zahl seiner Lebenstage, die Gott ihm gegeben hat. Nur wenn du in diesem Bewusstsein lebst, dass Gott dir alles gegeben hat, dass alles von ihm kommt, dass ein Ewiger über der Zeit steht, dann kannst du essen, trinken und dich freuen, obwohl das Leben so ist, wie es ist. Auch ist für jeden Menschen, welchem Gott Reichtum und Güter gegeben und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen, eben dies ist eine Gabe Gottes. Und der beste Beweis ist der, dass der Mensch hat es nicht in seiner Hand. Es steht nicht in der Macht des Menschen, das, was er besitzt, zu genießen und sich daran zu freuen. Er kann es höchstens konsumieren. Aber wirklich wahren inneren Genuss und Freude, das steht nicht in der Gewalt des Menschen, sich das zu geben. Und daran geht der moderne Mensch zugrunde. Das macht ihn völlig verrückt. Und darum hascht er nach immer mehr. Und je mehr er sich erhascht und je mehr er konsumiert, umso mehr wird er zu einem bloßen Durchlass von irgendwelchen Trieben und Reaktionen. Ja, es ist ein erschütterndes Bild. Und so einfach sagt hier der Prediger, wenn Gott einem Menschen Güter gegeben hat und er ihn ermächtigt, es zu genießen und sich zu freuen, das ist eine Gabe Gottes. Ohne Gott kann man das gar nicht. Und so werden wir ermuntert, in allem, was wir tun, auch in allem, was wir empfangen, in allem, was wir genießen, konsumieren, zu uns nehmen, in allem, Gott dafür Dank zu sagen, ein dankbares Herz haben, im Bewusstsein, dass alles aus seiner Hand kommt, es entgegenzunehmen. Und wenn wir das tun, dann können wir auch in einer Welt, die ungerechte Regierung hat, dankbar und zufrieden sein. Das ist ja das Thema von diesem Teil, gerecht und ungerechte Regierung. Ich wandte mich, Kapitel 4, Vers 1, und sah alle die Bedrückung, welche unter der Sonne geschehen. Siehe, da waren Tränen der Bedrückten, sie hatten keinen Tröster. Von der Hand ihrer Bedrücker ging Gewalttat aus, sie hatten keinen Tröster. Und ich pries die Toten, die längst gestorben, mehr als die Lebenden, welche jetzt noch leben. Und glücklich als sie beide pries ich den, der noch nicht gewesen ist, der das böse Tun nicht gesehen hat, welches unter der Sonne geschieht. Und so muss man urteilen, wenn man den jenseitigen Gott ausschließt. Aber, und in Kapitel 5 spricht der Prediger davon, dass ein Gott im Himmel ist, der richten wird. Und wenn wir wissen, dass ein jenseitiger Gott ist, der richten wird, dann werden wir uns innerlich nicht verzehren und vor Frustration uns die Zunge abbeißen, wenn wir all diese Ungerechtigkeit sehen, mit der in dieser Welt geschaltet und gewaltet wird. Viele Menschen, die gehen daran zugrunde an den Ungerechtigkeiten dieser Welt. Nun, wir können das nicht ändern. Das steht nicht in unserer Macht. Aber wenn wir wissen, dass ein Gott ist, ein ewiger Gott, der all das richten wird, dann gewinnen wir in alledem trotzdem ein ruhiges und dankbares und gelassenes Herz. Prediger 5, in den Versen 1 bis 7, man könnte meinen, das hat doch damit nichts zu tun, aber doch. Hier wird der Einzelne gewarnt davor, unbedachte Gelübde auszusprechen, denn da ist ein Gott, der auf alles achtet, was du tust. Dann Vers 8, wenn du die Bedrückung des Armen und den Raub des Rechts und der Gerechtigkeit in der Landschaft siehst, so verwundere dich nicht über die Sache. Denn ein hoher lauert über dem Hohen und Hohe über ihnen. Und dieser Hohe ist Gott. Ein Hoher, nämlich ein Allerhöchster, lauert über den Hohen, steht über ihnen und wird eines Tages alles ins Gericht bringen. Alle Ungerechtigkeit. Dann der fünfte Teil. Der fünfte Teil beachtet das Ende. 6, 1 bis 7, 14. Hier kommt ein guter Rat, dass wir das Ende aller Dinge beachten sollen. Und wenn wir leben im Wissen, dass unser Leben ein Ende hat, dass wir ein sterben müssen, dann werden wir weise, richtig zu leben. Ich lese nur Kapitel 7, Vers 1. Besser ein guter Name als ein gutes Salböl und der Tag des Todes als der Tag, der einmal geboren wird, also das Ende. Vers 2, besser in das Haus der Trauer zu gehen, als in das Haus des Gelages zu gehen, in dem jenes das Ende aller Menschen ist und der Lebende nimmt es zu Herzen. Wenn wir das Ende aller Dinge betrachten und bedenken, dass die Zeit übergeht in die Ewigkeit, werden wir weise zum Leben, dann werden wir auch nicht vorschnell sein. Verse 8 und 9, besser das Ende einer Sache als ihr Anfang, besser der Langmütige als der Hochmütige, sei nicht vorschnell in deinem Geiste zum Unwillen, denn der Unwille ruht im Herzen des Toren. Der Tor regt sich auf, ist voller Unwillen, weil er nicht bedenkt, dass alles ein Ende hat, und am Ende ein Gott steht. Die Ewigkeit gibt der Zeit erst das Richtige, das Entsprechende, das Relative Gewicht. Das Ergebnis, Verse 13 und 14, schaue das Werk Gottes an, denn wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat. Am Tage der Wohlfahrt sei guter Dinge, aber am Tag des Unglücks bedenke auch diesen wie jenen hat Gott gemacht. Wir kommen immer wieder auf diesen Gedanken zurück. Sei guter Dinge, also freue dich. Und wenn ein Tag des Unglücks kommt, nimm auch das aus der Hand Gottes. Dann bewahrst du dir ein gelassenes Herz in dieser sonst so eitlen Welt mit all ihren Plagen. Dann das sechste, Selbstbescheidung. 7,15 bis 8,15. In diesem Abschnitt erkennt der Prediger, dass wir Menschen ja gar nicht so groß sind und von uns nicht so viel halten sollen. Kapitel 7, Vers 16. Sei nicht allzu gerecht, oder zeige dich nicht übermäßig weise. Warum willst du dich verderben? Vers 20, unter den Menschen ist kein Gerechter auf Erden, der Gutes tut und nicht sündige. Und dann Vers 29, allein siehe, dieses habe ich gefunden, dass Gott den Menschen aufrichtig geschaffen hat. Sie haben viele Ränke gesucht. Also Selbstbescheidung. Und darum sollen wir auch nicht alles verstehen und wissen und über alles Macht haben wollen. Und das ist ja nur eine Quelle des Unglücks des Menschen, dass er in seinem Wahnwitz versucht, Dinge in seine Hand zu bekommen, die er gar nicht in seiner Hand haben kann. Dinge, die gar nicht in seiner Macht stehen. Und wie viel Sorge und Frustration und Eitles und Nichtiges sich quälen, bringt das darum, sich selbst bescheiden und einsehen, dass der Mensch ohnmächtig ist. Kapitel 8, da wird gefragt, wer ist der Weise? Und dann werden verschiedene Antworten gegeben, ich kann nicht alles lesen. Ich lese den Vers 7. Oder Verse 6 und 7, denn für jede Sache gibt es eine Zeit und eine richterliche Entscheidung, denn das Unglück des Menschen lastet schwer auf ihm, denn er weiß nicht, was werden wird, und wer sollte es ihm kundtun, wie es werden wird. Kein Mensch hat Macht über den Wind zurückzuhalten. Niemand hat Macht über den Tag des Todes, und keine Entlassung gibt es in Krieg, und die Gesetzlosigkeit wird den nicht retten, der sie übt. Und irgendwie ist das ja auch etwas, was der moderne Mensch sich weigert, zur Kenntnis zu nehmen. Natürlich theoretisch schon, aber er versucht irgendwie diese Tatsache, dass über Leben und Tod, dass er darüber keine Macht hat, versucht das aus seinem Denken zu verdrängen und lebt so, als ob er Herr seines Lebens wäre. Und so werden wir gewarnt hier vor Übermut und Vermessenheit, die genau daraus entspringt. Verse 11 bis 13. Weil das Urteil über böse Taten nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder in ihnen voll, Böses zu tun. Eben weil Gott den Menschen Zeit lässt, vernünftig, einsichtig zu werden. Darum ist der Mensch voll von Bosheit, das Herz der Menschenkinder voll, Böses zu tun, weil Gott nicht sofort richtet. Weil er Geduld hat, weil ein Sünder 100-mal Böses tut und doch seine Tage verlängert. Darum wird er vermessen, statt dass er sich selbst bescheidet und sich darauf besinnt, dass alles in der Hand Gottes ist. Vers 15, das Ergebnis. Und ich pries die Freude, weil es für den Menschen nichts Besseres unter der Sonne gibt, als zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Und dies wird ihn begleiten bei seiner Mühe, die Tage seines Lebens hindurch, welche Gott ihm unter der Sonne gegeben hat. Gott hat mir ja das Leben gegeben, er herrscht und wacht über mein Leben und über meinen Tod. Ich kann an dem sowieso nichts ändern. Wieso soll ich mich an Dingen aufregen und Dinge Macht bekommen wollen oder wissen wollen, die ich nicht wissen kann? Lass das in Gottes Hand ruhen. Und dann kannst du dich an dem freuen, was Gott dir gibt. Also wiederum, Freude dadurch, dass wir alles aus der Hand Gottes nehmen. Diesen siebten Abschnitt geht es um Hoffnung. Und erneut wird gesagt, dass der Mensch unwissend ist über sein Geschick und dass er auch keine Macht hat über die Zukunft. Kapitel 9, Vers 1 bis 6. Und ich lese nur das Ergebnis, die Verse 7 bis 9. Gehst dein Brot mit Freude, trinke deinen Wein mit frohem Herzen, denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Deine Kleider seien weiß zu aller Zeit und das Öl mangle nicht auf deinem Haupte. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines eitlen Lebens, welche er dir unter der Sonne gegeben hat, all die eitlen Tage hindurch, denn das ist dein Teil am Leben und an deiner Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne. Also wir sehen, wir immer wieder auf diesen Grundgedanken zurückkommen. Dass bei allem sich hintersinnen oder bei allem Haschen und Jagen nach Dingen, wenn man den Schöpfer ausschließt, dann endet alles in Verdruss und in totaler und ewiger Eitelkeit. Wenn wir den Schöpfer einbeziehen in dieses Leben, das wahrlich Bitterkeiten kennt und auch Mühsal mit sich bringt, dann sind doch auch Dinge da, an denen wir uns freuen können. Dann können wir in der Mühsal dennoch Frieden im Herzen haben und uns an den Dingen freuen, die uns Gott gibt. Frau, Kinder, Familie, Essen, Trinken, Freunde, Gemeinschaft. Aber wir können uns an diesen Dingen wirklich nur dann freuen, wenn wir sie aus der Hand Gottes nehmen. Dann kommt der achte Abschnitt, verschiedene Lebensweisheiten. Ich habe die nicht unter irgendeinen besonderen Nenner zu bringen vermocht. In kurzen Merksprüchen wird bereits gesagt, es wiederholt. Da stehen teilweise recht kuriose Dinge. Zum Beispiel Kapitel 10, Verse 8 und 9. Wer eine Grube gräbt, kann hineinfallen. Wer eine Mauer einreißt, den kann eine Schlange beißen. Ja, wahrscheinlich schon. Dann im Vers 11. Wenn die Schlange beißt, ehe die Beschwörung da ist, so hat der Beschwörer keinen Nutzen. Und das stimmt ja tatsächlich. Das zeigt einfach, wie wir meistens immer im Nachhinein, nachher eben klüger sind, nachher weiß man alles. Ja, so ist das Leben. Das Leben ist prekär. Diesen Ausdruck auch schon gebraucht. Prekär. Das Leben auf diesem Planeten ist wirklich prekär. Es sind so viele Unsicherheiten. Eigentlich sollten diese Unsicherheiten uns doch klar machen. Ja was? Ja eben, das, was das Wort prekär aussagt. Wisst ihr, was prekär eigentlich heißt? Braucht man das Wort in Deutschland auch? Ja? Wisst ihr, woher das Wort kommt? Prekär. Vom Lateinisch precare, beten. Das sind Situationen, in denen nur noch beten hilft. Das ist prekär. Ja, und unser Planet ist so, das Leben ist eine gefährliche, eine unsichere Sache. Und eigentlich sollte daran der Mensch merken, dass er den sucht, in dem Sicherheit ist. Und wenn er das tut, das Ergebnis, Kapitel 11, Vers 7 und 8, süß ist das Licht, wohltuend den Augen die Sonne zu sehen, denn wenn der Mensch auch viele Jahre lebt, möge er in ihnen allen sich freuen und der Tage der Finsternis gedenke, dass ihrer viele sein werden. Also es kommt einmal die Ewigkeit, denk daran. Und wenn du daran denkst, dann kannst du dich jetzt freuen. Und dann wird das dich nicht überseher bekümmern und dich überwältigen, dass das Leben halt unsicher ist. Denn wenn etwas halt in die Binsen geht oder in die Hosen, denkst du, naja, nicht so tragisch. Im Licht der Ewigkeit hat das kein überragendes Gewicht. Und dann kann man dennoch wie gesagt, ein frohes und gelassenes Herz wahren und in seinem Gemüt dankbar sein. Das ist eine wirklich eine kostbare Gabe Gottes. Viele, die würden ein Vermögen dafür geben, wenn sie ganz einfach in ihrem Herzen und ihrer Seele einigermaßen gelassen und dankbar und ruhig sein können. Und hier wird uns der Weg gezeigt, wie wir das können, in einer Welt wie der unsrigen. Dann der 9. Abschnitt, eine Zusammenfassung, 11.9 bis 12.8. 11.9 bis 12.8, hier wird zusammengefasst, was gesagt worden ist. Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend. Und hier wird ein ganzes Leben wie überblickt von der Jugend bis zum Alter in diesem Abschnitt. Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend. Dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit und wandle in den Wegen deines Herzens, in dem Anschauen deiner Augen. Doch wisse, dass um dieses alles Gott dich ins Gericht bringen wird. Und der Jugendliche, der junge Mensch ist glückselig, der das schon früh lernt, dass ein ewiger Gott ist und dass das Leben hier in der Ewigkeit endet und dass ein Gott ist, der alles richtet. Also der Mensch einfach lernt in der Zeit, im Blick auf die Ewigkeit zu leben. Denn wenn du das tust, dann wird das Leben nicht etwa fad und öd und abgestanden. Im Gegenteil, wenn du in deinem Leben mit dem Schöpfer lebst, mit ihm rechnest, ihn fürchtest, dann wird das Leben voll und reich und tief. Dann werden auch die Dinge der Zeit kostbar. Das ist also eine Aufforderung oder eine Anleitung zu wahrem Glück. Und darum wird im Vers 12 noch einmal gesagt, also im Vers 10 gesagt, entferne den Unmut aus deinem Herzen. Entferne diesen Unmut gegen den Schöpfer aus deinem Herzen. Dieser Unmut, der macht dich nur voller Gram. Und tu das Übel von deinem Leibe weg. Denn die Jugend und das Mannesalter sind Eitelkeit. Das heißt, wenn du einfach dein Leben setzt auf Jugendkraft und auf Manneskraft und darin dann alles suchst, Eitelkeit. Denk an den Schöpfer. Dann wird dein Leben voll. Gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit, ehe die Tage des Übels kommen, und lass dein ganzes Leben noch nicht verstreichen mit einem Herzen voller Unmut, voller Frustrationen, voller Perplexitäten, voller Enttäuschungen, und nachher am Schluss bist du so alt, dass du überhaupt nicht mehr an Gott denken magst, ja, nicht mehr kannst. Das ist eine Warnung. Ehe die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von welchen du sagen wirst, ich habe kein Gefallen an ihnen. Und jetzt kommt eine der großartigsten, ja, die großartigste Beschreibung, die es überhaupt gibt, über das Altern eines Menschen und über seinen Tod. Ehe sich verfinstern die Sonne und das Licht und der Mond und die Sterne und die Wolken nach dem Regen wiederkehren. Die Sonne, die wird sich einmal verfinstern, und es ist wirklich so, entgegen verbreitetem Volksglauben, dass die Menschen, je älter sie werden, je schwerer, umso schwerer haben, überhaupt noch das Licht der Wahrheit Gottes zu erkennen. In der Jugend ist die Zeit, da das Herz und das Gemüt und der Wille noch vom Schöpfer formbar ist. Ehe sich verfinstert die Sonne und das Licht und der Mond und die Sterne, das sind die himmlischen Lichter, die dem Leben Orientierung geben und Sinn geben. Ehe sich das alles verfinstert, an dem Tag, da die Hüter des Hauses zittern und sich krümmen die Beine, du obeinig wirst im Alter, und sich krümmen die starken Männer und die Müllerinnen feiern, manchmal geh mit dem auf den Pimp. Ja, die Müllerinnen, das sind die Mahlwerkzeuge, die du zum Essen brauchst, ehe die Müllerinnen feiern, weil ihrer wenig geworden, und sich verfinstern die durch die Fenster Sehenden. Du siehst schon fast nichts mehr, ob das durch den grauen oder durch den grünen Star verursacht ist, einerlei. und die Türen nach der Straße verschlossen werden.
Was hat er?
Ja, weil die Ohren nichts mehr aufnehmen, indem das Geräusch der Mühle dumpf wird und er aufsteht bei der Stimme des Vogels und gedämpft werden alle Töchter des Gesangs. Und das ist ja auch bekannt, dass alte Menschen, die wollen wohl oder würden gerne lange schlafen, aber die erwachen 4 und 5 und stehen halt auf, weil sie nicht schlafen können. Und fürchten sich vor der Höhe und Schrecknisse sind auf dem Wege. Jeder Hügel wird zu einem furchterregenden Hindernis. Und Schrecknisse sind auf dem Weg. Der kürzeste Gang wird zum Schrecknis, weil man nicht weiß, ob man den Weg aus dem Haus und wieder zurück wirklich schafft. Und der Mandelbaum steht in Blüte. Was soll das? In Jeremia Kapitel 1 wird der Mandelbaum verwendet als ein Zeichen dafür, dass Gott darüber wacht, dass sein Gericht bald fällt. Steht in Jeremia 1. Der Mandelbaum heißt auf Hebräisch Shoted, der Wachsame. Und zwar, weil er der Baum ist, der zuerst blüht von allen Bäumen. Und einen solchen Baum sieht Jeremia in Jeremia Kapitel 1. Und dann sagt der Herr, du hast richtig gesehen und so werde ich darüber wachen, über Jerusalem, dass das Gericht über Jerusalem kommt. Jeremia 1, 11 und 12. Was siehst du, Jeremia? Und er sprach, ich sehe einen Mandelstab. Und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich werde über mein Wort wachen, es auszuführen. Also das Gericht kommt. Der Mandelbaum steht in Blüte. Gott wacht darüber, dass das Gericht kommt, dass sich sein Wort erfüllt. Die Heuschrecke schleppt sich hin und die Kater ist wirkungslos, ein appetitanregendes Mittel. Man hat auch am Essen keinen besonderen Geschmack mehr im Alter. Denn der Mensch geht hin zu seinem ewigen Haus und die Klagenden ziehen umher auf der Straße. Und jetzt kommt diese Beschreibung des Todes in lauter Metaphern, die wirklich unübertrefflich sind. Ehe zerrissen wird die silberne Schnur. Solange der Mensch den Odem noch in der Nase hat, verbindet ihn eine silberne Schnur mit der Ewigkeit. Das heißt, dass noch die Möglichkeit, die Erlösung zu ergreifen, noch da ist, solange er atmet. Aber an einem Tag zerreißt diese Schnur. Ehe zerrissen wird die silberne Schnur und zerschlagen die goldene Schale und zerbrochen der Eimer am Quell und zerborsten die Schöpfwelle an der Zisterne. Das Bild des Endes, der Unumkehrbarkeit. Und zu Staub, und der Staub zur Erde zurückkehrt, so wie er gewesen, und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Ja, dein Leib stirbt wohl und kehrt zum Staub zurück, aber dein Geist wird eines Tages vor dem Richter stehen. Eitelkeit der Eitelkeiten, spricht der Prediger, alles ist Eitelkeit. In dieser Schöpfung, solange du Gott ausklammerst. Und dann die Verse 9 und 10 haben wir schon gelesen, die Verse 11 bis zum Schluss. Die Worte der Weisen sind wie Treibstacheln, wie eingeschlagene Nägel, die gesammelten Sprüche. Sie sind gegeben von einem Hirten, überdies, mein Sohn, lass dich warnen. Des vielen Büchermachen ist kein Ende, viel Studieren ist Ermüdung des Leibes. Davon hat er ja einiges geredet. Viel Nachgrübeln über Dinge, über die wir ohne Gottes Offenbarung und Hilfe nie Aufschluss bekommen, ist nur Ermüdung des Leibes. Darum, das Endergebnis des Ganzen, lass uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch. Hier kommt das noch einmal. Fürchte Gott. Halte seine Gebote, das ist der ganze Mensch. Und zwar der Mensch in der Zeit und in der Ewigkeit. Und dann wird das Leben in der Zeit sinnvoll. Dann ist es nicht eitel. Denn Gott wird jedes Werk, sei gut oder böse, in das Gericht über das Verborgene bringen.